Ich will noch ganz kurz etwas sagen wegen Hundsprays. Gestern Abend gab es Hundsprays und es war wirklich ganz, ganz toll. Es war in Idar-Oberstein dieses Mal. Und wir wollen dann demnächst, nächstes Jahr wollen wir das dann bei uns haben. So eine Lobpreisveranstaltung, so wie wir das im April, glaube ich, in Kirchberg hatten. Hundsprays hat eine Tradition. Wir haben vor 20 Jahre ungefähr oder 25 Jahre haben wir damit angefangen. Und es war so ein geistlicher Impuls von Sigurd Klein und Hans-Klaus Ewen, wo sie gespürt haben, dass wir etwas machen sollen wie eine Lobpreisveranstaltung, wo wir zusammenkommen und kein Programm haben, aber wo wir einfach die Zeit nehmen, um Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt, um einfach ihm zu loben und zu preisen. Und als wir das erste Mal war das in Kirchberg und haben das dann durchgeführt und wir konnten eigentlich direkt diesen geistlichen Einfluss, die so ein Abend hat, merken. Kurz darauf ist die Gemeinde in Kirchberg gegründet worden und der geistliche Atmosphäre, wir haben Jahre in Idar-Oberstein gewohnt. Ada, du hast, glaube ich, auch eine Zeit in Idar-Oberstein gewohnt. Und es war, geistlich war es trocken, es war zäh, es war schwierig. Wir haben viel evangelisiert, Leute, die gute Nachricht weitergegeben, gebetet. Verschiedene Sachen haben wir da gemacht, aber es war irgendwie, kam kein Durchbruch. Und als wir uns, so wie Susette das am Wochenende gesagt hat, als wir, ich sag mal, Strategie geändert haben, unbewusst, irgendwie von Gott geleitet, als wir statt auf diese Probleme, auf diese Situationen zu fokussieren, einfach Zeit genommen haben, um ihm die Ehre zu geben, um ihm zu loben und zu preisen, kamen Durchbrüche. Und einige von euch oder viele von euch wissen, wie die Gemeinde in Kirchberg gegründet wurde und wie schnell da eine Gemeinde entstanden ist. Innerhalb von 2 Jahren gab es eine Gemeinde. Innerhalb von 3 Jahren hat diese Gemeinde Castellón gegründet, eine neue Gemeinde gegründet. Das ist in einem Gebiet, wo es trocken und zäh ist oder war, ist das nicht selbstverständlich. Aber wenn Gott anfängt zu wirken. Und wir haben diese Lobpreis-Events haben wir einige Male gehabt. Und irgendwann ist es dann ein bisschen eingeschlafen, es hing ein bisschen an eine Person, so um das zu organisieren und irgendwann war das dann eingeschlafen. Und letztes Jahr kamen wir wieder zusammen und haben gesagt, wir sollen es wieder tun. Es hat so einen Einfluss gehabt und wir glauben, dass Gott da auch weitergehen möchte. Und dann kam Susette letzte Woche und sie sagt, fast ähnlich, sie zeigt einfach auf diese Wichtigkeit, um ein Gebetsaltar zu haben für die Stadt oder für die Gegend und um da weiterzugehen in diesem Bereich. Sie zeigt wieder auf diese Wichtigkeit, dass wir nicht fokussiert sein sollen auf das Problem, aber wir sollen fokussiert sein auf Gott. Wir sollen unsere Augen richten auf Jesus. Und in Hebräisch steht es auch, lass unsere Augen nur gerichtet sein auf Jesus, der Leitmann und der Vollender unseres Glaubens. Und wenn das der Fokus ist, dann wird vieles von selbst passieren. Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht werde, und das war eigentlich, hat er gesprochen über das Kreuz, wenn er ans Kreuz hängt, so wenn er erhöht wird, dann wird er viele zu ihm ziehen. Aber auch geistlich ist das so, wenn wir ihn erhöhen, jetzt nicht mehr aufs Kreuz, aber erhöhen, weil er Gott und Herr ist, dann werden viele zu ihm kommen. Das ist noch nicht meine Predigt. Aber einfach als Ermutigung, dass solche Abende sehr wichtig sind. Und dann hatte ich das Wochenende ein Gespräch mit Rena. Und Rena brennt wieder dafür. Sie sagt, die Susette hat das gesagt, wir sollen doch anfangen mit solchen Abenden. Und dann spreche ich am Abend mit der Andreas. Und Andreas sagt, ich habe so einen Gedanke, so, dass wir so einen Feierabend oder einen Workout So, aber damit nach der Arbeit, weißt du, so Workout, so nicht. so ein Veranstaltung anbieten, vielleicht einmal im Monat, um einfach zu kommen und Gott die Ehre zu geben. Und dann denke ich, wow, da sind Samen gesät worden und die werden auf jeden Fall diese Impulse, diese Gedanken wollen wir aufgreifen, um das auch in der Tat umzusetzen, dass wir unsere Stadtsaltar oder unsere Gemeindealtar bauen und schauen, was Gott da tut. So, wo wir einfach kommen, um ihm zu begegnen und dann merken, dass so viel mehr geschehen kann.
Danke, Andrea, super.
Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, Psalm 103, Vers 1 bis 2. Und da steht, komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an, sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Nee, das steht nicht da. Doch. So, es ist aus Englischem übersetzt und auf Englischen ist genau dieser Psalm übersetzt. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. So, komm und lobe den Herrn. Oder meine Seele, lobe den Herrn. Und alles, was in mir ist. Und wie es hier steht, in der Elberfelder Übersetzung, preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Einige würden sagen, wir sind doch beim Thema Mut zur Veränderung. Was hat das damit zu tun? Unser Thema heute ist Lobpreis als Lebensstil. Und das ist eine Sache, die sich verändern soll in unser Leben. Und die Wichtigkeit, was Lobpreis bewirkt. Und wenn wir wirklich sagen können, meine Seele lobe den Herrn. Und dass wir, wenn wir gut gelaunt sind, wenn es uns gut geht, wenn alles so geht, so wie wir es wollen, dass wir sagen, Seele, lobe den Herrn. Aber dann ist es einfach, weil dann ist der Seele sowieso ganz auf einen guten Ort und dann kommt es automatisch. Aber auch die Zeiten, wenn es dann wieder schlecht geht, wenn wir vernachlässigt sind, wenn Situationen da sind, die wir nicht verstehen und dass wir trotzdem sagen können, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Rob Forbes hat darüber gepredigt. Er hat eine ganze Auseinandersetzung oder Ausführung darüber gehalten, wie wichtig es ist, um Gott zu loben und zu preisen, um diesen Lebensstil zu haben. Und dann kam Suzette und hat quasi gesprochen über den geheimen Ort, über diesen Ort, wo wir sein sollen, um Gott zu begegnen, vor alles andere. Wenn wir unser Christsein, wie heißt das, nackig ausziehen, sage ich mal, soll was übrig bleiben soll unsere Zeit mit Gott sein. Weißt du, wir haben sehr oft haben wir viele Aktivitäten, viele Sachen, die wir tun und gute Sachen, Sachen, die wir auch tun sollen. Aber worum es eigentlich tatsächlich geht, ist deine Beziehung zu Jesus. Deine persönliche Beziehung zu Jesus. Da, wo du ihn triffst, die Bibel spricht davon in dem, im Verborgenen, so in dem Kammer, in dem stillen Kämmerlein, in dem Verborgenen, wo du alleine mit ihm bist. Und manchmal können wir alleine mit ihm sein, während wir in eine große Gemeindeversammlung sind, aber auch alleine mit ihm sein, wenn niemand da ist, wenn wir Zeit nehmen, um ihm zu begegnen. Es ist kein Aktivismus, aber es ist auch kein Passivismus. Unsere Beziehung zu Gott hat nichts mit Werke zu tun, mit Aktivitäten zu tun, aber wenn wir eine Beziehung pflegen wollen, dann hat es auch nicht mit Passivismus zu tun, sondern hat im Ziel, wir tun nichts und wir warten, bis irgendetwas geschieht. Wir sollen uns positionieren. Wir sollen uns positionieren. Wenn du Gemeinschaft haben willst mit Jesus, wenn du möchtest, dass dein Leben sich verändert, dann sollst du die Schritte gehen in den stillen Kämmerlein. Dann sollst du die Schritte gehen, vielleicht den nächsten Schritt, die Gott dir sagt, zu tun. Wir haben über viele nächste Schritte gesprochen. Und jeder Mensch ist an einem anderen Ort, was für dich der nächste Schritt ist. Es braucht nicht für mich der nächste Schritt zu sein. Aber mein nächster Schritt, die soll ich gehen. Für einige Wochen habe ich gesprochen über eine der nächsten Schritte, die Gott in mein Leben angesprochen hat. Dass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens ihm wohlgefällig sein sollen. Und dass das, was ich äußere, das, was ich spreche, dass das wichtig für Gott ist. Und dass ich habe Gott gesagt, Herr, ich möchte, dass was aus meinem Mund kommt, dass es dir wohlgefällig ist. Ich möchte, dass es auferbauend ist. Ich möchte, dass Menschen ermutigt werden und dass Menschen nicht abgebrochen werden. Ich möchte, dass in das, was ich sage, dass ich und andere weiterkommen können und nicht irgendwie gebremst werden oder zurückgehalten werden. Ich möchte, dass die Worte meines Mundes dir wohlgefällig sind. Und nicht nur die Worte meines Mundes, aber auch die Gedanken oder den Sinnes des Herzens, die Gedanken meines Herzens sollen ihm wohlgefällig sein. Und eine Sache ist klar, wir können nicht loben, wir können nicht preisen, wenn wir negativ in unsere Gedanken und in unsere Sprechen sind. Das nennt man Meckern oder das nennt man Murren oder so. Weißt du, so, und es gibt diese Zeiten von Klagen. Es gibt Raum für Klage. Verstehe mich nicht falsch. Die Bibel gibt uns Raum für Klagen. Es gibt ein ganzes Buch, das die Bibel geschrieben hat. Klagelieder. So, es gibt Raum für Klagen. Aber auch viele Psalme, wenn ich die Psalme lese, dann sehe ich, dass auch viel geklagt wird in diese Psalme. Aber der Ton bleibt nie Moll. Der Ton kommt immer auf ein. So, es bleibt nicht, oh und oh Herr, ich verstehe es nicht und wie lange und warum und wieso und weshalb und da. Nie. Psalm 13, lies es mal. Psalm 13 ist ein richtiger Klage-Psalm. Wie lange, Herr? Wirst du noch warten? Wie lange? Wie lange muss ich durch diese Sachen gehen? Wie lange wirst du zuschauen, wie meine Feinde mich vernichten und was auch immer auf mich zukommt? Aber auch im Psalm 13 steht ein Dennoch. Dennoch. Und das ist diese Wende, die wir immer haben sollen. Gibt es Raum zum Klagen? Ja. Aber wenn wir kein Dennoch finden, dann haben wir etwas, das Wichtigste verpasst. Denn er sagt, dennoch werde ich Gott loben. Dennoch werde ich meine Seele sagen, Seele, lobe den Herrn. Weißt du, und dann ist, komm und lobe den Herrn. Das Lied, wenn wir das so singen, hat eine ganz andere Bedeutung. Wenn wir Gott loben und preisen können, auch wenn die Gefühle ganz unten sind. Und manchmal brauchen wir, dass wir anfangen zu singen, damit die Gefühle wieder hochkommen. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht und ich möchte einige Beispiele aus meiner Jugend und aus meinem Leben erzählen, wie ich Veränderung erlebt habe in dem Bereich Lobpreis und in dem Bereich Lobpreis oder Anbetung als Lebensstil. Man kann sehr viel darüber sagen. Ich bin am Überlegen, um ein ganzes Studium, wie heißt das, zu machen, über Lobpreis und Anbetung als Lebensstil und wie wichtig diese verschiedenen Bereiche sind. Ich habe einmal schon in der Gemeinde habe ich darüber gepredigt und habe das Beispiel von einem Haus genommen, so wie wichtig die Grundlage ist der Anbetung, wie die Wände, diese äußeren Sachen wichtig sind, wie das Dach wichtig ist und all diese Bereiche. Wir können Lobpreis und Anbetung wie ein Haus erklären. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, ich war 14 Jahre alt, als ich zu Jesus gefunden habe. Und es waren 2 Jahre später, als ich dann eine Gemeinde, eine charismatische Gemeinde kennengelernt habe. Ich bin in der Herrenhuter Brüdergemeinde, bin ich zum Glauben gekommen. Und die Herrenhuter Brüdergemeinde, sie lieben Jesus und haben ein Herz für das Evangelium und waren auch in der Vergangenheit sehr, sehr, leidenschaftlich, sehr von Gott geführt und gelenkt. Ich würde behaupten, weil ich auch aus dieser Gemeinde komme, dass über die Jahre diese Leidenschaft abgenommen hat und viel Tradition zugenommen hat. Und ich möchte nicht, es gibt noch sehr viele gute und positive Sachen in der Herrenhutte-Gemeinde, aber das war eine Sache, das fehlte. Und wir sollen aufpassen, dass Alltagstrott und Tradition, wir haben es immer so gemacht, wir werden es immer weiter so machen, dass wir für solche Sachen aufpassen sollen. Denn das ist eine der größten Bremse in der Kirchengeschichte. Wenn Menschen anfangen, um Sachen, die heute funktioniert haben, als Regel oder Gesetz zu nehmen und nicht mehr schauen, was der Heilige Geist tut und wie der Heilige Geist weiterführt. Meine Erfahrung mit dem geheimen Ort. Ich habe als Jugendliche, dann lernt man so, ja, ist es wichtig, dass du deine stille Zeit hältst. Ne? So, du sollst Zeit nehmen mit Gott, das, was ich eigentlich auch heute predige. Zeit nehmen, um deine Bibel zu lesen, um zu beten und eine Zeit zu nehmen, mitten in der Beschäftigkeit und in der Stress des Alltags, gerade wir kommen jetzt in der Weihnachtsstress, so ich würde sagen, gerade in dieser Zeit sollen wir Zeit nehmen, um uns irgendwie zurückzuziehen und Zeit mit Gott zu nehmen. Und ich hatte meine Kämpfe damit. Also ich rede ganz, ganz offen. Weißt du, so, ich werde stille Zeit werde ich machen. Weißt du, und dann fange ich an zu beten und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte immer Schwierigkeit, ich habe mich dann gekniet, um zu beten, so bei meinem Bett, und habe so gebetet. Aber weißt du, wenn man früh morgens gerade aufgestanden ist, ist man nicht so, ich hatte noch keinen Kaffee getrunken und so, weißt du, und dann sitzt man dort und dann habe ich gemerkt, es war so schwer, die Gedanken irgendwie zusammenzukriegen. Weißt du, dann denkst du an der Klausur, die du noch schreiben wirst, und dann denkst du an das, was noch nicht getan ist. Und dann das ist so komisch, gerade wenn du stille wirst, dann kommen so viele tausende Gedanken plötzlich hoch. Und dann habe ich auch eine Zeit habe ich gesagt, ja, um aus meinem Bett zu gehen und zu knien, und habe ich gedacht, ach, ich lege einfach im Bett und bete ein bisschen. Und dann 10 Minuten später, dann merkt man plötzlich, dass man sehr tief gebetet hat. Weißt du, diese Sachen, die dann passieren. Und dann gab ich auch nicht so viel Zeit. Ich musste um 5 aufstehen, weil um 6 kam dann, muss ich mit dem Bus in der Schule, weil um 7 die Schule anfing. Und es war noch ein bisschen. So, ich bin dann 5 aufgestanden, habe dann so eine Zeit genommen zu beten und dann musste ich in die Schule. Aber dann habe ich am 16. Geburtstag hat mein Opa mich ein Motorrad oder so kein ein Harley Davidson, aber so eine, ja, hier würde man sagen Moped, ne? So ein 50cc hat er mich geschenkt. Und dadurch konnte ich in die Schule mit dem Moped fahren und brauchte viel weniger Zeit. Ich musste jetzt nicht mehr um 5 aufstehen, ich konnte quasi 6:30 konnte ich aus dem Haus und ich war rechtzeitig in der Schule. Aber dann habe ich Gott gesagt, ich sage, Herr, danke für dieses Geschenk. Aber ich werde diese Zeit, die ich eigentlich jetzt übrig habe, werde ich trotzdem für dich verwenden. Und habe dann etwas getan. Ich habe dann jeden Morgen, okay, hier ist es ein bisschen schwierig, weil es so kalt ist, in Suriname ist es immer 30 Grad, aber ich bin rausgegangen. Ich bin dann aus meinem Zimmer und es war dann noch dunkel und dann bin ich rausgegangen und neben, so auf unserem Garten, gab es so eine Fläche. Und diese Fläche würde mein geheimen Ort. Wenn ich euch mal nach Suriname bringe, werde ich euch meinen geheimen Ort zeigen. Es war so eine Fläche, nichts sagend. Aber das war die Zeiten, wo ich Gebetsspaziergänge gemacht habe, wo ich mit Gott gesprochen habe. Und es war so intim. Es war so tief. Es sind Erfahrungen, die ich bis heute schätze. Weißt du, wo Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Wo ich wusste, dass ich das sein lassen soll. Wo ich wusste, dass ich diesen Weg aufgehen soll. Wo viele tiefe, intime Momente an dem geheimen Ort. Ich möchte euch heute Mut machen. Bring eine Veränderung da, wo du keinen guten geheimen Ort hast. Und finde einen geheimen Ort. Für manche ist es aufs Klo. Na, ganz praktisch. Manchmal ist es so voll und so beschäftigt zu Hause, dass der geheime Ort vielleicht ein kleines Zimmer ist. Aber wenn es so ist, es ist ein Heiligtum für Gott. Weil dort begegnest du ihm. Finde deinen geheimen Ort. Amen, Bruder. Der nächste Beispiel ist, als ich zum ersten Mal in eine charismatische Gemeinde kam, ich habe gesagt, so nach 2 Jahren, und dann fiel mir auf, dass diese Gemeinde viel lebendiger war als der Herrenhuter Gemeinde. Und sie haben, genauso wie wir das machen, sie sind beim Lobpreis, sie sind aufgestanden, die haben wie Engeln gesungen. Ich fand es immer toll, wenn alle Leute so zusammen singen. Und es gab viel, was ich nenne, spontane Lobpreis, ich komme gleich da drauf. So wo einfach sie nicht ein Lied gesungen haben, aber ein neues Lied, so ein spontanes Lied einfach vor dem Herrn gesungen haben. Und ich kann euch sagen, die Gegenwart Gottes war so... so anwesend. Aber aus der Herrenhuter Gemeinde komme ich, ne? Und unsere Gebetshaltung, weißt du, wenn jemand gesagt hat, lasst uns beten, dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben den Kopf gesenkt und die Hände gefalten. Genau, jetzt komme ich in diese Gemeinde und sie sagen, lass uns beten. Und ich hebe den Kopf und strecke die Hände hoch. So eine ganz andere Gebetshaltung. Weißt du, so, die machen so und die machen so. Und ich hatte nicht so etwas, ich hatte noch nie Hände gehoben. Ich meine, so im Gottesdienst. Aber es hat irgendwie hat's mich angezogen, so wie die Freiheit, die sie hatten und so. Und dann weiß ich, weil ich kenne schon ein bisschen Bibel, dass die Bibel sagt, hebt eure Hände, sogar ein Gebot im Neuen Testament, dass die Männer ihre heiligen Hände heben sollen und so. Und alle ihr Völker, hebt die Hände, klatschen die Hände. So. Und klatschen war kein Problem, aber dieses Händeheben. Und da war ich im Gottesdienst und zum Glück war das so eine Zeit, wo niemand dich wirklich so angeschaut hat. Es war so eine Zeit und dann habe ich es probiert. Und ich habe so gemacht. So mit beiden Händen. Ich muss eigentlich so mit beiden Händen so. Und das war so komisch. Und ich wollte eigentlich mehr, aber ich habe mich nie getraut. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, Quatsch, wenn schon, dann schon. Und dann habe ich meine Hände gehoben. Und als ich das getan habe, jetzt, wenn ich meine Hände hebe, habe ich nicht dieses Gefühl mehr. Aber weißt du, es war eine Befreiung. Es war eine... der Fokus war völlig weg von mir auf ihm gerichtet. Und ich konnte ihn erheben. Plötzlich verstand ich, warum die Bibel sagt, dass wir unsere Hände heben sollen, wenn wir... Es war ein Symbol der Hingabe. Es war ein... Herr... Ich lobe dich, ich preise dich. Und ich konnte zum ersten Mal, und ich sage nicht, dass es falsch ist, um mit gesenkter Kopf zu beten, weil das ist ein anderer Ausdruck. Das ist vielleicht ein Ausdruck von Ehrfurcht und von Demut und weißt du, so wie der allerhöchste Gott und wir sind so klein. Aber gleichzeitig ist das auch erlaubt, um zu sagen, Herr, mit meinem Körper, mit meinen Händen will ich dir die Ehre geben. Das, was in mein Herz ich zum Ausdruck bringen will, will ich mit meinem ganzen Körper zeigen und auch meine Hände erheben. Ich weiß es nicht, vielleicht denkt ihr, ach ja, das ist deine Geschichte, aber es hat etwas in mir getan. Und ich glaube, dass es auch bei euch etwas tun kann. Und dann gab es Nächste Beispiel. Und das ist dieses freie Singen, dieses im Geist Singen. In Epheser 5, Vers 18 und 19, da steht, dass wir wir sollen erfüllt werden, indem wir Loblieder, Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder singen für den Herrn. Und dieses geistliche Lied wird nicht weiter beschrieben, aber im Alten Testament sehen wir, dass dieses geistliche Lied auch schon da war. Es ist ein spontan, ich sage es in meinen Worten, es ist ein spontanes Lied, das aus unseren Herzen entsteht. In der englischen Text steht, making melody in your heart. So eine Melodie, die aus deinem Herzen herauskommt. Hier steht es, im Herzen spielt, glaube ich, in der Elberfelder Übersetzung. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass aus unserer Emotion wir Gott die Ehre geben, aber nicht mit ein vorgefertigtes Lied oder ein vorgefertigtes Gebet, aber mit einem spontanes Lied, mit etwas, das in dem Moment entsteht. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber ich kann nicht singen. Quatsch, jeder kann singen. Jeder kann, lauter von sich geben, Dankeschön. Jeder kann das. Jeder kann sich ausstrecken und singen. Vielleicht hast du keine schöne Stimme, sagst du, aber für Gott ist das ein Lied, das aus reinem Herzen kommt, ist ein Wohlgeruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute Morgen hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, um anzufangen zu sagen, meine Seele lobe den Herrn. Und weißt du, was ich getan habe? Ich habe Julika angeschaut. Habt ihr mal gesehen, wie Julika lobt und preist? Augen zu, Hände hoch und sie mit alles, was sie hat, singt sie. Und das tut sie nicht heute, das tut sie, seit sie ein Jahr alt ist. Oder früher, ich weiß es nicht. Aber weil Julika ist so ein Gemeindekind, ne? So seit die Gemeinde gegründet haben, ist Julika in der Gemeinde. Und Julika, sie konnte noch nicht gehen. Sie konnte noch nicht gehen. Und damals waren wir noch eine kleine Gruppe. Ich habe so mit meiner Klampe, habe ich dann Lobpreis geleitet. Und ich musste nur prrrng tun. Und Julika, echt. Und es war nicht, dass sie den Beispiel gesehen hat von Leuten aus der Gemeinde, weil da waren wir gerade angefangen. Die meisten haben noch nicht mal die Hände gehoben. Aber sie hat es getan. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass auch ein Kind mit Beeinträchtigungen völlig eine Beziehung zu Gott haben kann, wo wir manchmal neidisch drauf sind. Und als ich sie heute Morgen sah, dann war es wieder gut. Ja, Herr, wir loben und wir preisen deinen heiligen Namen. Okay, dann kam ich in diese Gemeinde und die haben wie Engel gesungen, so fand ich das. So gerade wenn sie dann einen Ton, so einen Akkord hatten und dann haben sie diese spontane Halleluja, wir loben dich, wir preisen dich. So in einen Ton haben sie da, die ganze Gemeinde hat gesungen. Und das war so etwas von toll. Und dann ich bin musikalisch, so es war ein Genuss in meinen Ohren, aber trauen das auch zu tun. Und das hat wieder mir Mut gekostet. Ich muss einen Schritt gehen, um diesen Weg zu gehen. Weißt du, manchmal können wir musikalisch und sehr gut singen können, aber können trotzdem nicht eine Melodie in unsere Herzen machen für den Herrn. Und auch das war so eine diese Momente der Befreiung, wo ich einfach anfing, in meine eigenen Worte so improvisierend Gott zu sagen, was ich für ihn empfinde. Also, und manchmal war es sehr melodios und sehr schön, manchmal wegen der Emotionen hat es schlimm angehört, aber ich wusste, dass es Gott gefällt. Dass es Gott gefällt. Einfach. Und wenn ihr euch nicht traut, dann mach einen Spaziergang, 5 Uhr morgens, wenn noch niemand anderes wach ist, und probier es aus. Und dann erzählt ihr mir wieder, was für Erfahrungen ihr gehabt habt. Denn Lobpreis soll nicht nur etwas sein, das wir hier am Sonntagmorgen zwischen für eine halbe Stunde oder was auch immer tun. Lobpreis soll ein Lebensstil sein. Und auch in diesem Bereich sollen wir die Schritte gehen und Mut haben zur Veränderung. Und jetzt kommt der ganz große, und das war Tanzen. So, also in der Herrnhuter Gemeinde kann man nochmal klatschen ab und zu. So Hände heben ist No-Go. Und tanzen auf gar keinen Fall. Das macht man in der Disco, nicht in der Kirche. Was soll das denn? Und so war das. Ja, und dann habe ich die ersten Anfänge, dann habe ich gesehen, so wie einige Leute so für mich ganz lächerlich getanzt haben. Weißt du? Und das war so der Pfingsthop oder wie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber die haben so, weißt du, so. Und ich komme aus Suriname und wenn man in Suriname tanzt, dann tanzt man nicht so. Aber, und so, ich habe gesagt. So, das war das eine. Das andere war, ich hab einfach in meine, so für mich war Tanzen, weil ich als ich noch kein Christ war, das war so eine Leidenschaft von mir. Und irgendwie, Tanzen war für mich, wie kann ich tanzen für Gott? Weißt du, ja, wie tanzen für den Herrn. Und ich war schon in einer charismatischen Gemeinde, und habe einfach gesagt, Leute, mit aller Liebe, aber ich tanzen, ich kann das nicht. Ich finde euch sehr geistlich, dass ihr das machen könnt, aber ich kann nicht tanzen für den Herrn. Und habe es dann auch nicht gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich dann angefangen habe. Also es war nicht an dem Moment, das, was ich euch jetzt erzähle. Da habe ich schon ein bisschen getanzt für Jesus. Aber wir hatten eine Freizeit. Und das war in die Niederlande. Und es ging über die Gegenwart Gottes. Und es gibt eine Bibelstelle von David, wo David die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Und dann bringt er die Bundeslade nach Jerusalem und dann tanzt er, die Bibel sagt, er tanzte mit aller Kraft, aus aller Macht tanzte er vor der Bundeslade. Er hat sich als König, hat er sich wie ein Sklave gekleidet. Er hatte fast nackt, tanzte er vor die Bundeslade. Und seine Frau, die war total empört, weil er hat sich so erniedrigt, so peinlich, so beschämend. Weißt du? Und sie hat so gemeckert darauf, dass David ihr sagt, Schätzelein, nicht für dich oder für andere habe ich getanzt, aber vor dem Angesicht des Herrn, vor Gott habe ich getanzt. Und ihre Negativität, die sie da geäußert hat, war das der Grund, dass sie keine Kinder bekommen konnte. So eine ganz interessante Geschichte. Aber was bedeutet das für uns in unserer Zeit? Und ich habe einfach gemerkt, dass Gott mich neu herausgefordert hat, was Tanzen angeht. Und dann bin ich, es war ein Konferenzgebäude mit vielen Konferenzräumen. Und wir waren allein als Gruppe da, also es gab viele leere Räume. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe angefangen zu tanzen, so wo niemand es sehen konnte. Und ich kann euch sagen, es sah nicht schön aus. Aber es gab ein Lied damals, das Lied war vor deiner so, at thy feet I will dance in thy glory, at thy feet no defeat, only glory, at thy feet I will dance. So, vor deine Füße, vor dein Angesicht werde ich tanzen, so, und da, so in deiner Gegenwart. Und dann habe ich dieses Lied gesungen und habe getanzt, und ich musste, ich habe nur geweint, so eine Gegenwart Gottes war da. Warum erzähle ich diese Beispiele? Ich erzähle diese Beispiele, weil ich euch herausfordern möchte, um in eure Zeit mit Gott echt zu werden, diese Zeit, diese Lobpreis und Anbetung neu zu suchen. Denn das, was ihr im Verborgenen lebt, oder das, was wir hier als Äußerung haben am Sonntag, soll ein Überfluss sein von das, was wir im Verborgenen leben. Weißt du, wenn ich nie mit Gott spreche über die Woche und dann hier komme und sage, oh Herr, ich lobe dich, ich preise dich, ich ehre dich. Das ist ein bisschen komisch, oder? Und dann haben wir unsere Dienste getan und dann gehen wir wieder nach Hause. Und das gilt nicht nur für uns als Lobpreisleiter oder Leute, die hier auf der Bühne sind, aber für jede Einzelne. Wir können nicht einen Dienst haben oder etwas praktizieren, wenn wir nicht darin leben. Oder so soll es wenigstens nicht sein. Der Christian Schwarz, er hat ein Buch geschrieben, Natürliche Gemeindeentwicklung, und er redet von 8 Prinzipien. Und es ist kein charismatisches Buch, es ist ein ganz so, er hat ein Studium gemacht über verschiedene Gemeinden, verschiedene Kirchen, querbeet, so ganz, so evangelikal, charismatisch, alle. Und hat geguckt nach Kennmerken von wachsenden Gemeinden. Und was macht, dass eine Gemeinde wächst? Und hat 8 Punkte herausgenommen. Und die Punkte, die sind, ich sage sie einfach ganz kurz, bevollmächtigende Leitung, gabenorientierte Mitarbeit, leidenschaftliche Spiritualität, zweckmäßige Strukturen, inspirierende Gottesdienst, ganzheitliche Kleingruppen, bedürfnisorientierte Evangelisation, liebevolle Beziehungen. Und er sagte, alle Qualitätsmerkmale sind essentiell, keine darf vernachlässigt werden. So all diese 8 sind wichtig in dieses Studium, die er gemacht hat, von Gemeinden, die wachsen und die wirklich vorangehen. Und ich möchte heute diese 2 rausnehmen, leidenschaftliche Spiritualität und inspirierende Gottesdienste. Denn in das Thema von Lobpreis als Lebensstil, denke ich, sind diese 2 sehr wichtig. Leidenschaftliche Spiritualität. Laut Schwarz sind das Christen, die ihren Glauben mit Hingabe, Elan, Feuer und Begeisterung leben. Und ich möchte euch nochmal sagen, er redet jetzt nicht über super charismatische Kirchen, er redet über Kirchen querbeet. Aber auch in, ich sag mal, eher traditionelle Gemeinden, die Gemeinden, wo das da ist, die wachsen. Wo eine leidenschaftliche Spiritualität ist. Wo Menschen, wenn sie beten, es nicht ist ein Pflichtgebet oder eine Pflichterfüllung, aber da sprudelt Leben daraus. Und jetzt sind 2 Sachen, die wir hier uns anschauen sollen. Das erste ist, wie ist dein persönliches Gebetsleben? Ist leidenschaftliche Spiritualität in dein Gebetsleben? Gibt es der Punkt, wo, wenn du betest, dass es eine inspirierende Erfahrung ist? Oder ist es eher eine langweilige Erfahrung? Ist es eher etwas, das du mal tust, weil du es tun sollst? Und das ist in dem Bereich der Unterschied. Auch wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, weißt du, es gibt Gottesdienste, es gibt Gebetszeiten, dann kommt man und betet zusammen und es ist, ich muss es so sagen, es ist langweilig. Es ist langweilig. Leute, die haben dann ihre Pflicht getan und gehen dann nach Hause. Und dann kommst du in Gebetsversammlungen und du denkst, huch, 1,5 Stunde schon um, ich kann gerade noch 3 Stunden weitermachen. Weil da so viel Begeisterung da ist, während wir Offenbarung, verschiedene, weißt du so, wo wir zusammen vor Gott stehen und ich will dahin. Leidenschaftliche Spiritualität. Und das ist nicht in dem Lautstärke zeigen wir leidenschaftliche Spiritualität, aber in der Begeisterung, die wir selbst im Herzen tragen. Und wenn wir begeistert von etwas sind, werden andere das auch sehen. Aber sehr oft ist ein Grund, warum das hier nicht stattfindet, ist Angst. Angst für das, dass Sachen ausarten können oder dass es zu Exzessen, Emotionalität kommen kann. Ja, da müssen wir vorsichtig sein, dass es nicht zu emotionell wird und das kann sehr sektenmäßig, überschwänglich und das ist... Und ich würde sagen, lass uns nicht darauf uns richten, aber lass uns einfach auf unsere Beziehung zu Jesus richten. Und wenn das leidenschaftlich ist, dann wird das Feuer, das da ist, wird rüberspringen. Wenn ich in meiner Zeit mit Gott ihm erlebe und in der Zeit, wenn wir gemeinsam kommen, wir ihm erleben, dann braucht niemand etwas zu sagen. Wir wissen, er ist da und wir werden auch sehen, was er bewirkt. Der letzte Punkt heute ist inspirierende Gottesdienste. So, aus der Studie hat Christian Schwarz festgestellt, dass es nicht die Besucherfreundlichkeit der Gottesdienste ist, was entscheidend war für Wachstum. Es gibt viele Gemeinden, die sehr stark auf Besucherfreundlichkeit ihren Schwerpunkt gelegt haben. Das bedeutet, und ich möchte auch ein besucherfreundlicher Gemeinde sein, das bedeutet, wir sollen auf jeden Fall sollen wir schauen, dass Menschen, die zum ersten Mal kommen, Menschen, die noch nichts vom Glauben wissen, dass sie sich auch wohlfühlen. Aber dann gibt es, so ich sag mal, man kann zu weit in diese Richtung gehen, dass man der Gottesdienst so versucht zu gestalten, dass nichts mehr da ist, was irgendwie für eine neue Person komisch ist. Und da, wenn man das tut, dann nimmt man auch die inspirierenden Elemente aus dem Gottesdienst. Man holt alles weg und sie haben so eine Tabelle gemacht und dann siehst du so einen Gottesdienst für besucherfreundlich, wie das aussieht, und einen inspirierenden Gottesdienst. Wenn wir zusammenkommen, soll Gott einfach da sein. Wir sollen Gottes Gegenwart erleben. Wir sollen Gott loben und preisen. Wir sollen einfach in der Gegenwart Gottes kommen. Gott soll zu uns sprechen. Geistesgaben sollen fließen. Wir sollen merken, dass Gott anwesend ist in unserer Mitte. Und wenn das so ist, dann wird vieles, vieles rüberkommen. Inspirierende Gottesdienste. Das wünsche ich mir. Ein Gottesdienst soll Spaß machen, hat der Christian Schwarz gesagt. Ich möchte zum Schluss Jesaja 35, Vers 1 bis 6 lesen. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken. Ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanons ist ihr gegeben. Die Pracht von Karmel und Sharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankende Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Sehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge der Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser oder Quellen hervor und Bäche in der Steppe. Wenn Gott anfängt zu wirken in unserer Mitte, ist das wie, ich habe das Beispiel vor 2 Wochen gegeben. Es ist diese Wüste, und es gibt so eine Wüste, ich habe die Namen nicht im Kopf, aber es gibt eine Wüste. Es regnet nur jede 13. Jahr regnet es. Und oft in eigentlich in das ganze Land von, wie heißt das, Israel, ist eigentlich kein, es ist sehr trockener Boden dort. Aber diese Wüste ist eine andere Wüste. Und wenn es dann regnet, wenn es nach 13 Jahren regnet, erst ist alles Sand. Und dann regnet es. Und plötzlich wird diese ganze Wüste fängt an zu blühen. Und man sieht Blumen und unglaublich. Und schau euch mal Bilder im Internet. Ich habe keine, wie heißt das, keine Ausdruck. Aber es ist ein wunderschönes Bild, wenn Gottes Gegenwart das Land neu berührt. Und dann kann dann kommt Ermutigung, die stärkt die schlaffe Hand und festigt die wankende Knie. In der Gegenwart Gottes passieren solche Sachen. Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, sei stark, fürchtet euch nicht. Ermutigung kommt, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir in seine Nähe kommen. Er kommt und wird euch retten. Dann werden Augen der Blinde aufgetan und Ohren der Taube werden geöffnet. Wunder passieren, wenn der Gegenwart Gottes da ist. Wenn Gott sein Volk berührt und neu heimsucht. Und es fängt an mit unserer persönlichen Beziehung zu ihm. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Und lass uns das Lied nochmal singen. Komm und lobe den Herrn.